Ja, wir haben ein bisschen angeschaut vom Wort Gottes, was ist eigentlich die Furcht des Herrn? Und dann, um uns zu ermutigen und hungrig zu machen, ja, was sind die Segnungen? Und wenn du die Hälfte von dem stimmen würde, dann reicht es aus zu sagen, wir brauchen die Furcht des Herrn. Aber das Gute ist, es stimmt nicht nur die Hälfte, es stimmt alles. Es stimmt alles. Es sind wirklich wahre Verheißungen Gottes, die in unser Leben hineinkommen können, wenn wir nur unsere Prioritäten richtig setzen und die Furcht des Herrn anfangen zu schätzen. Und jetzt natürlich der dritte Teil, ganz, ganz wichtig, ja, wie geht's praktisch? Wie bekommen wir die Furcht des Herrn? Ist da jemand dann interessiert oder? Doch, ja, ne? Deswegen seid ihr ja noch da, sonst wärt ihr ja nach dem herrlichen Plof alle gegangen. Also, da mache ich ein paar Vorschläge. Lass uns beginnen mit Römer Kapitel 1, 19 bis 20. Das von Gott Erkennbare unter ihnen ist offenbar, denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind. Eine andere Übersetzung, statt wahrgenommen, sagt, durch das Denken erkannt. Durch Nachdenken erkannt. So was sehr sinnvoll ist und was sehr inspirierend ist, dass wir über Gottes Größe und über Gottes Macht mal nachdenken, um uns zu vergegenwärtigen, ja, was, wen haben wir denn als Gegenüber? Was für ein Gott ist das eigentlich? Und da lade ich euch jetzt ein, wir machen uns mal ein paar Gedanken in Bezug auf Gottes Schöpfung, in Bezug auf das Weltall. Ein paar kleine Fakten, die kannst du beliebig erweitern, aber ich denke, die paar, die ich hier zusammengetragen habe, die reichen schon aus, dass wir aus dem Staunen nicht mehr rauskommen und sagen, wow, das ist unser Gott. Wie großartig, wie wunderbar. Bekanntlich kreist die Erde um die Sonne, nicht wahr? Hat jemand eine Vorstellung, mit welcher Geschwindigkeit sie das tut? Hat jemand eine Vorstellung? 100 Stundenkilometer, 50, 30, 100, 200? Ich sag's euch, ich wusste es ja auch nicht, aber Google hat es mir verraten. 30 Kilometer pro Sekunde. Die Erde rast durch das All um die Sonne. 30 Kilometer pro Sekunde. Ganz schön schnell, würde ich sagen. Also da können wir vom Glück sagen, dass wir nicht durch die Fliehkraft irgendwie aus der Kurve geschleudert werden. Ja, wenn das also so in einem solchen Tempo da geht, das ist ja Wahnsinn. Ja, 30 Kilometer pro Sekunde. Ja, das heißt, wenn wir mit der Geschwindigkeit zum Beispiel von Salzgitterbad nach Gran Canaria fliegen würden, wir brauchen gut 2 Minuten. In gut 2 Minuten wären wir in Gran Canaria, könnten den Sonnenuntergang erleben und wären zum Abendessen schon wieder zurück. Ja, in 2 Minuten, wow. Ja. Um eine Umrundung um die Sonne zu machen, ja, das ist ja dann ein Jahr. Die Erde braucht ein Jahr, um einmal rumzukommen. Ja. Das sind 940 Millionen Kilometer. Diese Strecke legt die Erde zurück in einem einzigen Jahr. Ja. Zum Mond ist es ganz nah um die Ecke, 380.000 Kilometer. Wenn wir mit einem Flugzeug fliegen würden, das macht so 800 Kilometer pro Stunde, natürlich, das geht nicht technisch, aber ich sage mal als Vorstellung, ja, dann bräuchten wir 19 Tage. Wenn wir 800 Kilometer pro Stunde fliegen würden, wir bräuchten 19 Tage, um zum Mond zu kommen. Das Licht schafft diese Strecke in 1,3 Sekunden. Wow, mit der berühmten Lichtgeschwindigkeit, ja. Das Licht von der Erde zur Sonne, wenn also jemand würde, sagen wir mal, noch ein Lichtsignal senden von der Sonne zur Erde, es braucht 8,5 Minuten, bis es hier ankommt. Also jemand leuchtet mit der Taschenlampe auf, meinetwegen, ja, bis wir das hier sehen, 8,5 Minuten schafft es diese Entfernung. Ja. Alpha Centauri, einer der Sterne, die am nächsten sind, ist 4,5 Lichtjahre entfernt. Das heißt, das Licht braucht 4,5 Jahre, um von dort hier anzukommen. Wenn wir uns ein Modell vorstellen vom Universum, ja, und da haben wir ein Sandkorn, ja, das ist die Erde, ja, dann kommt die Sonne, die ist schon ein bisschen größer wie eine kleine Murmel, ja, die ist 90 Zentimeter entfernt. Staubkorn, eine Murmel, 90 Zentimeter entfernt, das ist die Erde. Die nächsten Planeten aus unserem Sonnensystem sind 30 Meter weit weg. Also das scheint irgendwie ein ganz schön dickes Ding zu sein. Und das ist nur unser Sonnensystem. Das ist ja erst der allererste Anfang. Ja? Der nächste Stern, also dieser Alpha Centauri, wäre dann vom Sandkorn 240 Kilometer. Ich weiß nicht, wo wir da sind, da sind wir schon fast in Holland. Ja? 240, der nächste Stern. Also, ja, wow. Der am weitesten entfernte Stern, der noch mit bloßem Auge sichtbar ist, befindet sich in der Andromeda-Galaxie, so heißt die, und ist 1,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Das ist alles noch innerhalb unserer Galaxie. Es gibt andere Galaxien, die man sehen kann mit Teleskop, die sind 6.500 Millionen Lichtjahre entfernt. Also so langsam kommt unser Verstand nicht mehr hinterher. Das sind dann Dinge, da hört man nur noch und man wird schwindelig und sagt, wow, das ist ja gewaltig. Wenn die Sonne hohl wäre und man würde lauter kleine Kugeln wie die Erde da reinpacken. Was denkst du, wie viel würden da reinpassen? 1 Million Erdkugeln würden in die Sonne passen. 1 Million Erdkugeln. Und im Vergleich zu anderen Sternen ist die Sonne, ist ja auch ein Stern, noch ziemlich klein. Es gibt viel, viel größere Sterne. Es gibt Sterne, die haben einen Durchmesser von zum Beispiel dieser, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, aber er schreibt sich Betelgeuse, wahrscheinlich spricht man den anders aus. Der hat einen Durchmesser von 520 Millionen Kilometer. Der Stern. Ja. Das heißt, wenn die Erde innerhalb dieses Sterns, innerhalb der Kugel, seine Umlaufbahn machen würde, hätte es da problemlos Platz und hätte immer noch mehr Platz zur Verfügung. In unserer Milchstraße, in unserem Sonnensystem, in unserer Galaxie, nicht Sonnensystem, in unserer Galaxie gibt es ungefähr 100 Millionen Sterne. Das ist eine Galaxie von mindestens 100 Millionen. Man ist ja noch nicht am Ende, man macht immer neue Teleskope und kann immer noch weiter gucken und entdeckt immer wieder mehr, aber es ist einfach unglaublich. Als man sich anfing mit den Himmelsgestirnen zu beschäftigen im Altertum, da gab es einen Ptolemäus, der war ungefähr 100 bis 160 nach Christus, der wusste, dass es 1056 Sterne gibt. Heute weiß man, dass es 10 hoch 25 Sterne gibt. Diese Zahl kann sich kein Mensch von uns vorstellen, ich jedenfalls nicht, es ist unmöglich. Und hier hat jemand das mal versucht zu veranschaulichen. Allerdings ist das ein bisschen älter. Das ist eine Berechnung von dem Jahre 1995. Seitdem gibt es ja wesentlich schnellere Computer. Allerdings glaube ich, gleicht sich das wieder aus, weil es bessere Teleskopen gibt, die wieder mehr sehen können. Also das kommt dann wahrscheinlich irgendwo dann wieder auf selbe raus. Wenn dieser Computer, ja, der schnellste Computer, den es 95 gab, der schafft 10 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde. Das war 95 der Stand der Technik. 10 Milliarden Rechenoperationen. Wenn dieser Computer also jetzt zählt bis zu der Zahl der Sterne, 10 hoch 25, also der Computer zählt 1, 2, 3, 4, 5 und das macht er bis zum Wert von 10 hoch 25. Und er macht das in einer Geschwindigkeit von 10 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde. Dann bräuchte er dafür, bis er an diese Zahl gekommen ist, 10 hoch 25, bräuchte er 30 Millionen Jahre. Da kommt unser Verstand ins Schleudern. Da sagen wir, wow. Ja. Und das hat unser Gott gemacht mit dem Hauch seines Mundes. Und das Größte an der ganzen Geschichte ist, dieser Gott kennt mich. Der kennt mich nicht nur, der schaut mit Wohlwollen auf mich. Der interessiert sich für mich, der hat einen Plan für mich. Obwohl wir 8 Milliarden Menschen auf diesem Staubkorn sind, der kennt mich bei Namen. Der weiß meine Zukunft, der weiß alles, hat alles geplant. Und er kennt mich und er wartet auf mich jeden Morgen und will mich sehen und will mit mir Gemeinschaft haben. Wow, was für ein Gott. Was für ein Geschenk, dass wir glauben dürfen, dass er dieses Wunder gewirkt hat, obwohl wir doch so klug sind und unseren Atheismus so gut erklären konnten. Dieser Gott hat es geschafft, dass wir an ihn glauben. Hat ein Wunder gewirkt. Wir glauben jetzt an ihn. Ich weiß nicht, was du früher gemacht hast. Ich habe gespottet über Christen. Ich sage, wie können die nur primitiv sein und solche dummen Geschichten glauben? Gott hat ein Wunder gewirkt. Trotz Abitur, ich glaube jetzt an Jesus. Halleluja. Und dieser Gott kennt mich und er ist interessiert an mir. Und oft beginne ich mein morgendliches Gebet damit, nicht mit dieser detaillierten Auflistung, aber doch mir vorzustellen, wie groß ist Gott, wie mächtig ist Gott. Und dieser Gott kennt mich und mit dem darf ich reden und er redet zu mir und er hilft mir und er wirkt in mir und er verändert mich und er investiert in mein Leben und tut ein wunderbares Werk. Das ist doch gewaltig. So, wenn wir Gottes Größe und Macht bedenken, dann hilft uns das, in einer gesunden Ehrfurcht zu sein vor diesem Gott. Was für eine Gnade. Empfindet ihr das nicht auch so? Versteht ihr das? Ist doch gewaltig. Halleluja. Okay, das ist ein Ansatz. Wir könnten es auch anders anfangen. Die Furcht des Herrn beginnt mit einer Entscheidung. Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ja? Solange Furcht des Herrn für uns kein Thema ist, werden wir uns danach nicht ausstrecken und werden uns nicht irgendwie dafür interessieren und wir werden nicht darum beten. Ja? Aber das Schöne ist, durch das Wort Gottes werden wir erleuchtet, aufgeklärt und dann dürfen wir neue Entscheidungen treffen. Und wie es in Jesaja 56 heißt, von den Heiden, das sind wir, die also Gott herzurufen wird, ihm zu dienen, seinen Namen zu lieben, die wählen, woran er gefallen hat. Die wählen. Wenn bis jetzt Furcht ist ja nie ein Thema war, ich denke durch das, was wir schon gesehen haben im Wort Gottes, bist du doch einigermaßen motiviert und sagst, das bräuchte ich. Vielleicht ist es auch nicht so eine ganz große Dringlichkeit, aber immerhin, du hast verstanden, wow, was darin alles enthalten ist, was für Segnungen und welchen Schutz und all das Gute. Ich brauche die Furcht des Herrn. Okay, dann wählen wir jetzt, dann treffen wir eine Entscheidung. Von jetzt ab, ich wähle die Furcht des Herrn. Und ich werde das in meiner Prioritätenliste ganz oben ansiedeln. Ich brauche die Furcht des Herrn. Ich will sie haben. Ich habe mich dafür entschieden. Ich wähle. Und nach dieser Entscheidung lerne Beständigkeit und bleib die nächsten Jahrzehnte, solange du noch hast auf dieser Erde, bleibe bei dieser Entscheidung. Triff die Entscheidung und bleib dabei und richte dein Leben so ein. Sprüche 23, Vers 17, dein Herz eifere, ich lasse es mal etwas weg, weil das in diesem Zusammenhang jetzt nicht wichtig ist, dein Herz eifere um die Furcht des Herrn jeden Tag. Jeden Tag. Okay, ich muss zugeben, wenn ich so eine Woche Revue passiere, nicht jeden Tag in 7 Tagen habe ich getan, was das Wort sagt, aber doch immerhin mindestens in 3 oder 4 Tagen. Das ist schon ganz gut. Ja, aber mein Ziel ist, das Wort zu erfüllen, jeden Tag. Jeden Tag zu sagen, Herr, was ich brauche, ist die Furcht des Herrn. So kommen wir vor Gott und wir sagen ihm, du hast mir gesagt, ich brauche das, ich verstehe, ich will das und hier bin ich jetzt und sage, wirke es, schenk mir. Es ist ein Geschenk, es ist nicht etwas, was wir produzieren können, aber es ist etwas, was er uns schenken will. Und weil Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, deswegen sind wir klug, jetzt fangen wir an zu bitten. Und wir bitten um dieses Geschenk. Und das ist nicht das Gebet des Glaubens, dass wir einmal beten und dann haben wir die Gewissheit, wir haben es, sondern das ist ähnlich wie Fürbitte ein Anliegen, das wir immer und immer und immer wieder bringen. Dein Herz eifere um die Furcht des Herrn jeden Tag. Psalm 86, Vers 11, Herr, zeige mir deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Das ist ein praktisches Gebet als Antwort auf dieses Gebot, dein Herz eifere um die Furcht des Herrn jeden Tag. Richte mein Herz auf das eine. Wir wissen, dass wir so schnell abgelenkt sind, dass da so viele interessante Dinge sind, die sich uns anbieten, die alle wichtig zu sein scheinen und die kämpfen um unsere Prioritätenliste. Und wir steuern entgegen und sagen, das eine ist es, worum es geht. Richte mein Herz auf das eine, nicht auf die Schnäppchen und auf die tollen Gelegenheiten und auf die Dinge, die morgen schon keine Bedeutung mehr haben, sondern auf etwas, was Bedeutung hat, jetzt und in alle Ewigkeit. Richte mein Herz auf das eine. Das ist eigentlich genau vom Inhalt her dasselbe, was wir schon gehabt haben aus dem Gebet des Herrn. Geheiligt werde dein Name. Wir beten, dass wir ein Herz bekommen, das sich dessen bewusst ist. Es geht um seine Ehre, es geht darum, ihm zu gefallen, es geht um ihn. So, wir treffen diese Entscheidung, wir treffen diese Wahl und dann fangen wir an, beständig anzuklopfen und ihn daran zu erinnern und sagen, du hast ja versprochen, du legst deine Furcht in unser Herz, Jeremia 32, 40, das hatten wir schon. Und wir laden den Heiligen Geist ein, unser Lehrer, der göttliche Prioritäten uns ins Herz legt und uns daran erinnerst und der uns das gibt, was wir uns nicht selber geben können. Er ist der Geist der Furcht des Herrn. Wir sagen, komm, Heiliger Geist. Und ich hoffe, dass wir alle schon diese theologische Klippe umschifft haben, wo Leute uns warnen, ja, nicht mit dem Heiligen Geist reden, das darf man nicht. Und es gibt nicht irgendwo in der Bibel eine Schriftstelle, dass man mit dem Heiligen Geist redet. Hallo, 2. Korinther 13, 13. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sei mit euch allen, nicht mit den Pastoren, mit euch allen, mit jedem Einzelnen soll eine Gemeinschaft sein mit dem Heiligen Geist. Was ist Gemeinschaft? Es ist ein Geben und Nehmen, eine Beziehung, eine Partnerschaft. Das ist, was wir haben mit dem Heiligen Geist. Vielen ist das nicht bewusst. Jesus ist zur Rechten des Vaters auf dem Thron. Die Person der Gottheit, die jetzt bei uns am allernächsten ist, ist der Heilige Geist. Er ist in dir und er ist dafür zuständig, all das, wovon die Schrift redet, in dein Leben hineinzubringen. Du brauchst ihn. Studiere das Werk des Heiligen Geistes und du verstehst, ohne den Heiligen Geist kannst du gar nichts tun. Du brauchst ihn. Und Paulus sagt, mit ihm habt ihr Gemeinschaft. Geben und nehmen. Versuch mal mit deiner Frau Gemeinschaft zu haben, indem du nicht mit ihr redest. Du sitzt auf dem Sofa nebeneinander, aber du redest nicht mit ihr. Sie sagt, was machst du? Ja, ich habe Gemeinschaft mit dir. Ja, dann rede mit mir. Wenn Jesus den Jüngern sagt, ich gehe jetzt weg, oh schade, nein, kein Problem, es kommt ein anderer von der gleichen Art und der wird euch jetzt führen, der wird euer Lehrer sein, der wird euer Beistand sein, der wird euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Glaubst du, dass irgendein Jünger gefragt hätte, ja und dürfen wir auch mit dem reden? Jesus sagt, ein anderer von der gleichen Sorte, die gleiche Art. Das ist der Heilige Geist. Das, was früher Jesus getan hat für die Jünger, das tut jetzt der Heilige Geist im Namen von Jesus. So, wo kommt diese Idee her? Ja, aber mit dem Heiligen Geist dürfen wir nicht reden. Die kommt aus religiösen Hirnen, die das Wort nicht für ernst nehmen. Da kommt diese Idee her. Als wenn er gefährlich wäre, als wenn es eine Konkurrenz gäbe zwischen Jesus und dem Heiligen Geist. Da komme ich vielleicht aus der Balance und dann beschäftige ich mich zu sehr mit dem Heiligen Geist. Hallo, der Heilige Geist machte Jesus groß. Er lehrte Jesus zu sehen, zu verstehen, auf ihn zu hören, ihn zu lieben. Da gibt es keine Konkurrenz in der Dreieinigkeit. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Er ist dein Lehrer. Und Jesus hat gesagt, er wird euch in alle Wahrheit führen. Jesus hat nicht gesagt, ich werde das tun, sondern ich bin im Himmel. Er an meiner Stelle wird euch in alle Wahrheit führen. So, wann wirst du anfangen, dem Heiligen Geist den Platz zu geben in deinem Leben, den er haben möchte als dein Lehrer, als dein Helfer, als dein Tröster, als der, der dich zurechtbringt, der dich überführt von Sünde und so weiter. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Fang an, Kontakt zu haben mit dem Heiligen Geist. Gerade jetzt, wo du da sitzt, es wäre ein intelligentes Gebet, Heiliger Geist, öffne mir die Ohren, hilf mir zu hören. Weil wir können Klangwellen hören und nichts verstehen. Ja? So wie die Menschen. Jesus ruft aus, ja, und die Leute hören nur einen Donner. Ja? Die haben nichts verstanden. Jesus sagt, Vater, warum hast du mich verlassen? Sie hören einen Donner. Aber Gott hat gesprochen. Und viele hören es auch nur rauschen oder raunen oder donnern oder irgendwas in der Gemeinde. Aber wir müssen hören, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat. Und er sagt ganz dringlich, ohne den Heiligen Geist, ohne den Geist der Furcht des Herrn, hast du keine Chance, in diese Realität, diese Herzensrealität hineinzukommen. Du brauchst den Heiligen Geist. So demütige dich. Ja, eine gute Gelegenheit, sich zu demütigen, ist jedes Mal, wenn du die Bibel aufschlagen willst. Halt inne, sag, Heiliger Geist, das ist dein Buch. Und ich brauche deine Hilfe, wiewohl ich lesen gelernt habe. Ich brauche deine Hilfe, um zu verstehen, was du hier sagst. Hilf du mir, sei du mein Lehrer. Jesus hat gesagt, du würdest mich in alle Wahrheit führen. Es gibt heute Christen, die haben so ein falsches Verständnis von Demut. Sie denken, irgendwie ist es demütig zu sagen, ja, wir verstehen nur Stückwerk. Wir können nicht verstehen, wer Gott ist und was er will und so weiter. Wir sollen verstehen, wer Gott ist und was er will. Was er von uns will. Wir sollen Wahrheit verstehen. Wir sollen die grundlegenden Wahrheiten des Evangeliums verstehen und nicht irgendwie sagen, ja, Paulus hat gesagt, ist alles nur Stückwerk. Ja? Ich sage, stellst du dir einen Apostel vor, der nicht mal das Bild der Lehre vor Augen hat, der nicht mal weiß, wie die einzelnen Puzzleteile der christlichen Lehre zusammenpassen? Paulus hatte auch keinen Plan. Willst du mir das erzählen? Hallo, er sagt, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes mitgeteilt. Also wusste er ihn. Wo hat das her? Vom Heiligen Geist. Und wir haben diesen Heiligen Geist als unseren Helfer und als unseren Lehrer. Und wir können ihn mit einbeziehen und wir können wirklich ernst machen mit der Tatsache, ohne ihn können wir nichts tun. Wir können nicht mal die Schrift verstehen. Wir können nicht das Herz Gottes verstehen. Wir können gar nichts. Aber mit ihm können wir. Und wir bitten ihn herzlich und wir sind uns unserer Abhängigkeit und unserer Hilflosigkeit bewusst. Wir haben so viele kluge Theologen im Land, die Gott nicht kennen, aber die komplizierte, hochtheologische Vorträge halten können. Ich hatte das Vergnügen, 3,5 Jahre unter solchen Leuten zu sitzen und ich habe da gesessen und mein Herz hat geblutet. Ich habe gesagt, Herr, erbarme dich über diese Blindenleiter, erbarme dich. Man kann über Jesus reden, ohne Jesus nie getroffen zu haben, ohne ihn gekannt zu haben. Und das soll nicht mit uns passieren. Gott möchte, dass wir in alle Wahrheit geleitet werden. Nur durch den Heiligen Geist können wir die Schönheit und den Wert und die Segnungen der Furcht des Herrn wirklich verstehen. So komm, Heiliger Geist, sei mein Lehrer. Öffne mir die blinden Augen. Was hat Jesus getan nach der Auferstehung mit den Jüngern von Emmaus und nachher mit den anderen Jüngern auch noch, wo die zusammen waren, hinter verschlossenen Türen und er kommt einfach rein. Friede sei mit euch. Er öffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verständen. Die hatten Jesus gehört. Jesus hat gesagt, ich werde sterben, ich werde verworfen werden von den Ältesten, ich werde sterben und ich werde wiederkommen. Das haben sie alles von Jesus gehört und nichts verstanden. Und dann führt er sie durch die Schrift mit all den Schriftstellen, die von ihm handeln. Und es heißt, er öffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verständen. So lass uns niemals denken, weil wir in der Grundschule lesen gelernt haben, wir könnten die Bibel verstehen. Lass uns das nicht denken. Wir sind abhängig, wir sind hilflos. Und der Heilige Geist, als der Geist der Furcht des Herrn, er selber muss uns lehren. Wir können menschlichen Menschen Lehre oder Lehre von Menschen hören, aber das ist nur Motivation, jetzt selber ins Wort zu gehen und selber Gott zu suchen und zu sagen, jetzt führe mich in diese Dinge hinein. Es heißt ja, er führt uns in alle Wahrheit, also in die Erfahrung, nicht in gedankliche Konzepte und Ideen. Und dieser Heilige Geist wird unser Lehrer sein, wenn wir uns an seine Anweisungen halten und wenn wir ihm den Platz geben und wenn wir ihm erlauben, aus dem Buch, das er erwählt hat und das er selber geschrieben hat, uns zu lehren. Und das ist das Wort Gottes und Hingabe an das Wort Gottes und Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist der Schlüssel. Hingabe an das Wort Gottes und Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Was sagt Jesus zu den religiösen Leuten? Ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Das ist der Heilige Geist, die Kraft Gottes. Aus zwei Gründen irrt man, weil man den Heiligen Geist nicht kennt und weil man die Schrift nicht kennt. Und das war nicht nur damals so, das ist auch heute so. Und Gott möchte, dass wir mündig werden, dass wir ihn kennenlernen, dass wir aus erster Hand durch das Wort und durch Begegnung mit ihm wirklich in diese Realitäten hineinkommen. Ein Begriff, der aus meinem Verständnis sehr nah dran ist und eng verwandt ist mit der Furcht des Herrn, ist das, was Jesus nennt, die erste Liebe. Das ist sehr eng zusammen. Ja, Jesus hat den ersten Platz. Die erste Liebe ist nicht deine Begeisterung, die du nach deiner Bekehrung in den ersten 6 Wochen hattest und die ist jetzt verflogen und schade, die erste Liebe ist weg. Das ist nicht die erste Liebe. Das war vielleicht im besten Fall ein Vorgeschmack auf die regelmäßige Erfahrung der Gegenwart Gottes. Die erste Liebe ist, Jesus hat den ersten Platz. Morgens, wenn du aufwachst, Jesus, du bist da, du bist mein Gott, du bist meine Hilfe. Danke, Heiliger Geist, danke, Vater. Und abends dein letzter Gedanke ist, Jesus, du bist da, ich gehöre dir. Und tagsüber, du hältst Gemeinschaft mit dem Herrn und versuchst immer mehr und immer besser in eine kontinuierliche Beziehung mit ihm zu sein. Bleibt in mir, sagt Jesus, und dann bringt er viel Frucht. Bleiben in der Gemeinschaft. Und wir bleiben in Jesus unter anderem. Es gibt noch etwas anderes, aber in erster Linie, indem wir im Wort bleiben. Wir bleiben in Jesus, indem wir in seinem Wort bleiben. Und zu der Gemeinde von Ephesus sagt er, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Gedenke nun, wovon du gefallen bist und tu Buße und tue die ersten Werke. Also es gibt die erste Liebe und es gibt die ersten Werke. Und wenn wir die erste Liebe verloren haben oder noch nie gehabt haben, dann ist der Weg in die erste Liebe, die ersten Werke zu tun. Das kommt uns sehr komisch vor, Werke zu tun, um in Liebe zu kommen. Weil wir denken, Liebe, das überfällt uns irgendwie. Liebe ist ein seltsames Spiel, sie geht von einem zum anderen. So hat in meiner Jugend da irgendeine Schlagersängerin getrellert. Also das ist was ganz Mysteriöses und das erwischt dich wie die Grippe. Da kann sie nichts gegen tun. Das ist einfach so, das ist nicht, was die Bibel sagt. Sondern wir tun Werke, und zwar nicht irgendwelche Werke, ja, der blinden Oma über den Zebrastreifen helfen oder so, ist gut und schön, aber das sind nicht die Werke, von denen die Bibel redet. Das ist selbstverständlich. Ja. Aber es gibt die ersten Werke, und die ersten Werke führen uns zur ersten Liebe oder zurück zur ersten Liebe. Okay, so was sind die ersten Werke? Dienst in der Gemeinde? Fleißiger irgendwie sich einschreiben beim Putzdienst. Was sind die ersten Werke? Die ersten Werke ist, Gott den ersten Platz zu geben am Morgen als allererstes, bevor du irgendetwas anderes tust. Und du verbringst Zeit mit ihm, so wie die Bibel sagt, dass wir Zeit mit Gott verbringen. Das fängt ganz, ganz nüchtern und ohne irgendwelche Gefühle oder Begeisterung oder sonst irgendwas einfach damit an, dass du mit der Bibel als Wort Gottes umgehst und dass du mit dem Heiligen Geist redest, als wenn er wirklich da wäre. Du verhältst dich so, als wenn er da wäre, weil er nämlich da ist. Du sagst, Heiliger Geist, jetzt mache ich dein Buch auf, jetzt lehre mich, jetzt rede zu mir, sprich zu mir, überführe mich, motiviere mich, hilf mir, gib mir Dinge, die mich stark machen, die mich festmachen. Ich brauche dich jetzt. Und wenn wir das lernen, Zeit zu haben mit dem Herrn auf der Grundlage des Wortes, dann wird der Herr Raum bekommen, in uns zu wirken und wird uns Jesus groß machen und unsere Liebe zu Jesus groß machen und unsere Hingabe an Jesus, unsere Willigkeit, ihm alles auszuliefern, ihm zu gehorchen, wird zunehmen, je mehr wir ihn kennen. Du kannst dich nicht per Willenskraft zur Hingabe prügeln. Das funktioniert nicht. Aber du kannst deine Augen aufmachen und sagen, Heiliger Geist, tu dir jetzt, was Jesus so gefällt, ihn zu sehen in seiner Herrlichkeit. Und dein Herz wird mit Hingabe, mit Willigkeit, mit Bereitschaft reagieren. Wenn du Jesus siehst, dein Herz wird aufgehen, wie meine Gänseblümchen im Garten. Da muss ich nicht morgens, wenn die Sonne aufgeht, durch den Garten rennen, die Hände klatschen, huschusch, meine Lieben, wacht auf, die Sonne ist da. Die Sonne kommt und was machen die Gänseblümchen? Die gehen einfach auf. Ohne Kommando, ohne dass ich die dazu scheuche oder ihnen was androhe. Das tun die ganz voll allein. Die Sonne geht auf, die Blumen gehen auf. Das machen die. Lass Jesus aufgehen in deinem Herzen und dein Herz wird dahinschmelzen und sagst, Jesus, ich gehöre dir, mach mit mir, was du willst, aber ich will dich haben, ich will in deiner Gegenwart sein, ich will dich mehr lieben, ich will verändert werden, ich danke dir für deine Gnade, dass du mich so, nicht so lässt, wie ich bin, dass du mich veränderst in dein Bild. Das Herz reagiert mit Hingabe, mit Willigkeit, sobald du Jesus anfängst zu sehen. Und dazu brauchst du die Schrift und dazu brauchst du den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, wer von euch Georg Müller kennt, einer meiner Glaubenshelden, für mich einer der größten geistlichen Helden, die die deutsche Nation je hervorgebracht hat, auch wenn er in England gedient hat, aber war ja ein Deutscher, ein Preuße. Und er hat ein gewaltiges Werk gehabt. Wir kennen nur seine Waisenheime, aber er hat noch viel, viel mehr getan. Er war unglaublich produktiv und Gott hat ihn wirklich mächtig gebraucht. Und er war sehr, sehr beschäftigt und Leute kamen aus aller Welt im späteren Alter, um nur ein paar Minuten mit ihm Zeit zu verbringen oder mal 10 Minuten mit ihm zu beten. Die kamen und wollten Audienz haben bei ihm. Stell dir mal vor, aber nicht so wie beim Papst, so hier, küss die Hand oder so, sondern als Bruder. Ja? Und er war extrem beschäftigt. Und er hat viele Male in Predigerseminaren gesprochen und Prediger ausgebildet und hat einen Satz geprägt, den er immer wieder, über Jahrzehnte immer wieder ihn eingebläut hat, also immer wieder neuen Generationen von Predigern. Und er hat einen Satz geprägt, meine erste Pflicht am Morgen, und denkt daran, das war ein vielbeschäftigter Mann, da standen lange Leute auf seiner Visitenliste, die ihn sehen wollten und viele, viele Projekte und Dinge hat er getan für das Reich Gottes und die Leute kommen und wollen sehen. Meine erste Pflicht am Morgen ist dafür zu sorgen, dass meine Seele glücklich ist in Gott. Das war seine Idee vom geistlichen Leben. Nicht ein guter Christ muss stille Zeit machen. Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, das bringt mir auch nichts, aber das muss so sein und jetzt habe ich mich durchgequält, 5 Minuten abgehakt, ich habe meine stille Zeit gemacht. Nicht von sowas redet er, sondern die Gegenwart Gottes suchen und sich baden in der Liebe Gottes, sich baden in seiner Gegenwart, wie es im Alten Testament irgendwo heißt. Sie laben sich an seiner Herrlichkeit. Hast du irgendwelche Erfahrungen schon mal mit der Gegenwart Gottes gemacht, die auch nur annähernd mit diesem Begriff beschrieben werden können? Sich laben an der Herrlichkeit Gottes? Vielleicht sitzt du da und sagst, hä, noch nie sowas gehört, ich habe keine Ahnung, wie macht man das, wie soll das funktionieren? Nun, fang einfach an. Benimm dich so, als wenn Gott da wäre, als wenn Gott dich sieht. Als wenn das sein Buch wäre, als wenn der Heilige Geist in dir ist, der zu dir reden will. Fang an, dich so zu verhalten wie einer, der das wirklich glaubt. Dass du das Privileg hast, durch das Blut Jesu in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und was darfst du dort tun? Du darfst ihn sehen. Jesus sagt, Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, dass sie bei mir sind. damit sie meine Herrlichkeit sehen. Wir sollen etwas erleben in der Gegenwart Gottes. Das heißt nicht, wir jagen Gefühlen hinterher, aber Jesus will, dass wir etwas sehen. Und wenn du mit diesem Begriff die Herrlichkeit Gottes sehen nichts anfangen kannst, dann wird es höchste Zeit, dass du dich verpflichtest zu einem Lebensstil, wo du Gott wirklich den ersten Platz einräumst und wo du ihn suchst und wo du etwas tust, was so entscheidend ist. Du bringst ihm dein Herz. Es hat ungefähr 15 Jahre gedauert. Ich habe ja erwähnt, ich komme aus der Welt, keine christliche Vorprägung, kein Verständnis von gar nichts, kein Bibel, gar nichts. Aber eine dramatische Bekehrung von einem Tag auf den anderen war alles vorbei mit Rebellion und Dreck und Drogen und den ganzen Geschichten da mit der ganzen Unreinheit. Es war zu Ende in einer Nacht und ein neues Leben fing an. Und trotzdem hat es ungefähr 15 Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, der Gott, der mich gerettet hat, dem geht es um mein Herz. Dem geht es nicht um meinen Dienst, um meine Aktivitäten, dem geht es um mein Herz. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und wenn es je eine Veränderung in deinem Leben gibt, dann deswegen, weil dein Herz verändert wird. Aus deinem Herzen kommt dein Leben. Wenn Gott dein Leben verändern will, verbessern will, segensreicher machen will, Fruchtbringer, dann muss er dein Herz verändern. Da ist die Baustelle. Wenn du das erstmal verstanden hast, da ist ein williger Gott und er will, dass ich zu ihm komme und mein Herz ihm bringe, damit er an meinem Herzen arbeiten kann, dann fängt deine Reise mit Gott erst wirklich an. Und ich verstehe nicht, warum das 15 Jahre gedauert hat, bis ich das kapiert habe. Und ich wünschte heute als Neubekehrter würde ich solche Lehre hören, wie ich sie heute hier bringe. Ja? Aber ich habe sie nicht gehört oder es gab sie nicht oder ich weiß nicht was. Ja? Aber dann habe ich verstanden, es geht Gott um mein Herz. Und Gott will etwas tun an meinem Herzen. Wir müssen verstehen, was will er tun und wie will er es tun. Was will er tun? Wie will er es tun? Jeremia 31, wir haben schon Jeremia 32 gehabt, dort wird der neue Bund beschrieben, als Gott legt seine Furcht in mein Herz. Jetzt 31, 33, wieder eine dieser klassischen Schriftstellen über den neuen Bund. Dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel machen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Zuerst wird beschrieben, was Gott tun will und dann, was ist das Ergebnis? Gemeinschaft mit Gott. Er wird uns alles. Das ist gemeint mit diesem schlichten Satz. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Keine anderen Götter mehr. Er ist uns alles. Er ist uns genug. So was will er tun? Er will sein Gesetz. Und Achtung, das ist nicht das mosaische Gesetz, durch dessen Befolgung man eine alttestamentliche Gerechtigkeit bekommt. Das ist ja für uns out. Wir brauchen nicht die Befolgung des mosaischen Gesetzes, um in einen Zustand der Gerechtigkeit zu bekommen, sondern als Christ, wir sind in einem Schlag gerecht geworden, Gott angenommen und wir haben freien Zugang zu ihm und da ist nichts mehr zwischen uns. Wir sind gerecht geworden, weil wir gerecht gesprochen worden sind. Und wir dürfen jetzt vor Gott stehen, als hätten wir nie gesündigt. Wann hast du das letzte Mal über diese simple Wahrheit gestaunt? Wir stehen vor Gott, als hätten wir nie gesündigt. Wir haben genauso freien Zugang zum Vater, wie Jesus auch zum Vater hat. Halleluja. Nichts dazwischen. Keine Trennung mehr. Wir sind rein. Wir sind gerecht gesprochen. Wir kommen in die Gegenwart Gottes. Und dann legt er sein Gesetz. Das sind seine Ordnungen. Das ist sein Wille. Das ist nicht tu das, tu das, tu das, tu das, damit du dann gerecht wirst, sondern weil wir gerecht sind. Jetzt wollen wir Gott kennenlernen, seine Ordnungen, seine Absichten, sein Verständnis von worum es wirklich geht. Er will sein Gesetz in unser Inneres legen und wird es auf das Herz schreiben. Zwei Dinge, Innere, und ich erkläre gleich, was das Innere ist, und dann auf das Herz. Und die Reihenfolge ist nicht beliebig, die ist nicht austauschbar. Erst in das Innere und dann auf das Herz schreiben. Das Gesetz Gottes, der Wille Gottes wird auf dein Herz geschrieben. Was ist der alte Bund? Der Wille Gottes auf Steintafeln. Und alles, was da geschrieben wurde, ist heute immer noch gültig. Oder? Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht lügen. Alles, was da geschrieben war, ist immer noch gültig. Sogar es hat noch eine viel, viel höhere und tiefere Bedeutung. Ja? Jesus sagt, ja, im alten Bund heißt es, du sollst nicht Ehe brechen. Im neuen Bund, gestern waren wir bei dem Thema sexuelle Reinheit, wenn du eine Frau ansiehst und da geht schon deine Fantasie los, hast du schon die Ehe gebrochen. Ja? Und der Wille Gottes, der da auf Stein war, der nicht zur wirklichen Erfüllung kommen konnte, weil ihr Herz nicht verändert war. Was auf den Steintafeln stand, war alles tipptopp, nichts dran zu mäkeln. Aber warum hat der alte Bund nicht funktioniert? Weil das nicht mit ihrem Leben verbunden war. Es war ein Gesetz außerhalb von ihnen, was im besten Falle sie schuldig gesprochen hat, sie überführt hat, aber keine Kraft hatte, sie heilig zu machen. Jetzt der neue Bund, Gottes Ordnung wird geschrieben auf das Herz. Und das heißt, dein Herz kommt in Berührung mit diesem kraftvollen, schöpferischen Wort Gottes und dein Herz wird verändert. Das Herz kann nicht gleich bleiben, wenn es in Berührung kommt mit dem lebendigen Wort Gottes, sondern unter der Kraft des Wortes wird das Herz verändert. Und das Herz lernt zu lieben, was er liebt und zu hassen, was er hasst. Das ist die Furcht des Herrn. Gott selber muss es wirken in dir. Und jetzt lass uns zu Hebräer Kapitel 8 gehen. Und alle, die ihre Bibel kennen, die wissen, aha, jetzt kommt die neutestamentliche Wiederholung von Jeremia 31, 33. Zweimal im Neuen Testament wird diese Prophetie, diese Ankündigung, diese Beschreibung des neuen Bundes wiederholt, im Neuen Testament. Und eine davon ist Hebräer 8 und dann in Hebräer 8, Vers 10 und dann in Kapitel 10, ich glaube Vers 16, kommt es dann nochmal. So, lass uns einmal genauer anschauen, was dort steht. Hier ist etwas ganz Interessantes, was wir manches Mal finden, wenn wir ein alttestamentliches Zitat finden im Neuen Testament. Ein ganz interessanter Vorgang, wir müssen hinschauen, weil dort manches Mal eine Veränderung vorgenommen wurde. Und die Veränderung war nicht, weil die Jungs in der Sonntagsschule nicht aufgepasst hatten und nicht genau wussten, was im Alten Testament stand und dann zitieren sie das irgendwie so, sondern die Apostel, die Schreiber des Neuen Testamentes, auch Jesus selber, haben die alttestamentliche Schrift zitiert und dabei eine Veränderung vorgenommen, die uns eine Offenbarung gibt. Ganz einfaches Beispiel, ich glaube Psalm 8 heißt es, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du eine Macht bereitet. Wenn du deine Bibel kennst, weißt du, Jesus zitiert diesen Vers, aber er verändert ein Wort. Statt Macht sagt er Lob. Ja, wie jetzt? Macht oder Lob? Nein, die Offenbarung ist, die Macht besteht im Lob der Kinder Gottes. Das ist die Offenbarung. Eine Veränderung unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Und so etwas finden wir auch jetzt hier. Wir haben im Alten Testament gesehen, also er legt sein Wort, sein Gesetz, seine Ordnung in das Innere. Und dann schreibt das auf Herz. Was sagt jetzt Hebräer 8, Vers 10? Dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, indem ich meine Gesetze in ihren Sinn gebe. In ihr Denken, in die Art und Weise, wie sie als Kinder Gottes jetzt denken, werde ich es auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen zum Gott und sie werden mir zum Volk sein. Das ist bedeutsam. Das heißt, bevor das Wort, die Reihenfolge ist nicht irgendwie umkehrbar oder beliebig, bevor das Wort von Gottes Hand selber auf dein Herz geschrieben wird, muss es in deinen Sinn, in deinen Denken kommen. Das Denken ist das Tor zum Herzen. Und ja, Gott legt sein Wort in deinen Sinn. Aber wie tut er das? Römer 12, Vers 2, indem du die Schrift studierst und du selber dein Denken erneuerst. So, Gott tut es, indem du es tust. Wenn du nicht deine Hausaufgaben machst und dein Denken erneuerst, das heißt also anhand der Schrift deine Begriffe, deine Definitionen, dein Verständnis neu in Übereinstimmung bringst und schärfst auf der Grundlage des Wortes, wird nichts passieren. Du änderst dein Denken. Und indem du dein Denken änderst, schreibt es Gott in deinen Sinn. Er legt es in deinen Sinn hinein. Und das ist eine Hausaufgabe, die sehr viel Zeit und Disziplin braucht und Hingabe und Fleiß. Und viele, viele Gläubige haben diesen Prozess noch nicht einmal begonnen oder sind darin stecken geblieben. Und ihre Begriffe, ihre Vorstellungen sind manchmal so weit weg vom Wort Gottes. Und deswegen sind sie so verwirrt. Weil sie in den grundlegenden Dingen der biblischen Lehre gar nicht mit Gott übereinstimmen, sondern einfach ihre Ideen aus der religiösen Welt haben. Nehmen wir nur ein simples Beispiel. Wie viele Leute hast du schon gehört, die von einem Wasserbespritzungsritual, das sie einmal als Kind erlebt haben, jedenfalls sagt es das Papier, sie können sich ja nicht daran erinnern, aber es gibt ein Dokument, das das bestätigt, sie reden von ihrer Taufe. Schon mal so Christen gehört? Ja? Aber hallo, Gott ist Gott. Und er ist der Einzige, der definieren darf, was Taufe ist. Und Taufe findet immer nach Buße, nach der Bekehrung mit Glauben statt. Es gibt keine Taufe im Neuen Testament ohne Buße und ohne Glauben. Das gibt es nicht. Das ist ein wertloses, hohles, sinnloses, religiöses Ritual. Also warum wollen wir etwas Taufe nennen, was unser Herr nicht Taufe nennt? Wir wollen mit ihm übereinstimmen. Und das Taufe ist ja nur das simpelste Beispiel. Dann gehen wir weiter zur Gemeinde. Ja? In der Schrift Gemeinde besteht nur aus von neuem geborenen Menschen. Nur aus Jüngern Jesu. Aber wir reden heute von der evangelischen Kirchengemeinde, von der katholischen Gemeinde und so weiter. Und wenn es hochkommt, ist ein Bruchteil dieser Leute, wenn überhaupt, wirklich errettet. So, wir erzeugen ständig Verwirrung, indem wir Begriffe falsch benutzen, indem wir von etwas reden, was Gott ganz anders meint. Und da gibt es viele, viele, viele andere Beispiele. Und Erneuerung des Sinnens. Paulus sagt, wenn wir das tun oder wir tun das, damit wir aus der Übereinstimmung mit der Welt, in der wir erzogen worden sind, herauskommen. Und wir tun das, damit wir imstande sind, den Willen Gottes zu erkennen. Das heißt zum Umkehrschluss, wenn wir unser Denken nicht erneuern, sind wir gar nicht imstande, den Willen Gottes für unser Leben zu erkennen. Ja, und wenn wir nicht imstande sind, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Willen Gottes tun? Das ist dann mehr nach dem Prinzip, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ja? Aber nicht, da ist kein System dahinter, da ist keine Gewissheit dahinter, sondern vielleicht mal zufällig irgendwann. Aber wir sind gerufen für den Willen Gottes. Wir sind hier, um jetzt den Willen Gottes zu tun. Dafür sind wir da. Das ist der Zweck unserer Existenz. Das ist die Furcht des Herrn. Leben, um Gott wohlgefällig zu sein. Und Paulus sagt, wenn wir unser Denken nicht erneuern, weil wir zu faul sind, weil wir das nie gehört haben, wie notwendig das ist, weil wir daran kein Interesse haben, dann können wir den Willen Gottes nicht erkennen. Und es gibt so viele verwirrte Christen, die es ernst meinen, aber die niemals die grundlegenden Schritte gegangen sind, die niemals ihr Denken erneuert haben. Aber wenn sie ihr Denken nicht erneuern, dann passiert auch nicht das Zweite, dass Gott sein Wort auf die Herzen schreibt. Und das ist das Entscheidende. Weil aus dem Herzen kommt das Leben. Das Herz muss verändert werden. Das Herz muss lernen zu lieben, was Gott liebt und zu hassen, was Gott hasst. Um das geht es. Das ist unsere Aufgabe. Das ist die Herausforderung. Ja? Okay. So viel zu Erneuerung des Denkens. Man könnte viel dazu sagen, wir könnten viele, viele Beispiele finden. Die Verwirrung in unserem Land, ich rede jetzt von der christlichen Szene, kommt weitestgehend daher, dass wir christliche Worte benutzen und was ganz anderes meinen, als was die Bibel meint. Wir sind durcheinander, wir sind verwirrt. Und wenn Jesus der Herr ist, dann darf er Definitionen geben und die sind für uns maßgeblich. Und was er nicht Taufe nennt, werden wir nicht Taufe nennen. Und deswegen zum Ärger von vielen religiösen Leuten rede ich nur von kirchlicher Besprenkelung. Und sie empören sich, nein, das ist Taufe. Ich sage, sorry, Gott ist Gott, du bist nicht Gott, ich bin auch nicht Gott. Gott alleine darf festlegen, was Taufe ist. Und Taufe ist nach der Hingabe, nach der Umkehr, nach dem Glauben an Jesus. Das können Babys erwiesenermaßen nicht und deswegen macht es auch keinen Sinn, sie mit Wasser zu erschrecken. Es macht keinen Sinn. Es ist sinnlos. Es bringt keinerlei Fortschritt oder Segen oder irgendetwas. Und das erzähl mal jemandem, der 40 Jahre in der Kirche war. Der wird dich steinigen, mindestens mit den Blicken. Ja? Weil du sein schönes Konstrukt zerschmetterst. Ja? Und er kann das nicht ertragen. Aber wir sind nicht dafür da, Religiöse zufriedenzustellen. Wir sind dafür da, den Hungrigen den Weg zu weisen in die Gegenwart Gottes und ihnen reinen Wein einzuschenken. Dafür sind wir da. Jesus war nicht dafür da, die Pharisäer gnädig zu stimmen. Das war nicht sein Job, das war nicht sein Auftrag, ja? Sondern sein Auftrag war, klare Kante zu zeigen und manches Mal sogar unter der Führung des Geistes sich zu schocken, in der Hoffnung, sie würden mit ihrem eigenen Herzen konfrontiert werden. Und das hat ja auch funktioniert, allerdings haben sie dann nicht die richtigen Schlüsse rausgezogen. Ja? Auf einmal entstand in ihnen der Wunsch, den zu töten. Da hätten sie ja sagen können, okay, wir sind Diener Gottes, wir glauben an die Bibel, wir glauben an den Gott der Liebe. Und wieso haben wir jetzt in unserem Herzen den Wunsch, diesen Messias zu töten? Was ist mit unserem Glauben los? Was ist denn da los? Das ist, warum Jesus sie konfrontiert hat. Nicht aus Spaß an der Provokation, nicht weil er sich über sie geärgert hat, sondern das war der letzte Versuch, sie zur Besinnung zu bringen. Damit sie über sich nachdenken, wie kann das sein, ich bin so gläubig und ich habe diesen unbändigen Drang, den umzubringen. Was ist denn mit meinem Glauben los? Es war Liebe, wenn Jesus Menschen provoziert hat, konfrontiert hat, Heuchler, Otterngezücht, getünchte Gräber. Das war nicht, weil er sich geärgert hat. Jesus war ohne Sünde, das dürfen wir nicht vergessen. Er hat sich nie geärgert, er hat sich nie erhoben, er war nie böse auf Menschen, er hat nie aus Rache gehandelt, sondern er war Liebe, er war das Wesen Gottes pur. Okay, so viel zu diesem Aspekt, der so, so, so grundlegend ist. Und nach diesem Aspekt Gedanken erneuern, in Übereinstimmung bringen mit Gott, dann kommt der entscheidende Teil. Das ist nur die Vorstufe, das ist nur die Vorbereitung. Und dann kommt das Wort Gottes, er selber schreibt sein Wort auf die Tafel deines Herzens. Okay, Frage, ja, wie macht er denn das? Gute Frage. Wer fragt, kriegt Antworten, vor allen Dingen, wenn er die Antworten aus der Schrift sucht. Ja. Und das wollen wir. Wir wollen Fragen an den Text stellen und sagen, Heiliger Geist, führe du uns. Und dann kommen wir zu ganz interessanten Dingen. In Sprüche 7, Vers 2 steht nämlich auf einmal, schreibe du das Gesetz Gottes auf dein Herz. Ja wie? Wir haben doch eben gelesen, Gott schreibt es auf unser Herz. Und jetzt auf einmal sollen wir selber schreiben. Ja wie denn jetzt? Gott oder wir? Nun, denk an den ersten Aspekt. Gott sagt, ich lege meine Worte, meine Ordnung in dein Denken. Wie tut er das? Indem wir unsere Hausaufgaben machen und wir das Wort Gottes studieren und wir unser Denken anpassen. So geschieht es. Und er schreibt sein Wort auf dein Herz, indem du schreibst. Okay, aber wie schreibe ich? Sehr gut. Nächste Frage. Wie schreibt man? Im Psalm, ich glaube es ist 45, meine Zunge ist der Griffel eines fähigen Schreibers. Das ist, wovon Paulus redet, das Wort ist dir nah in deinem Munde und in deinem Herzen. Denke bloß nicht, die Reihenfolge ist zufällig. Erst Mund, dann Herz. Wenn du das Wort sprichst, und ich werde gleich erklären, wie, wenn du das Wort in der richtigen Weise sprichst, dann schreibst du und wenn du schreibst, dann schreibt Gott. Wo wurden die Tafeln auf Stein beschrieben? Auf dem Berg des Herrn, nicht wahr? Das ist ein Bild für die Gegenwart Gottes. Wir sind gerufen, jeden Tag in die Gegenwart Gottes zu kommen. Hebräer 10, 19, durch das Blut Jesu zum Beispiel. Ja, wir kommen in das Heiligtum, da wo Gott wohnt. Ja. Da kommen wir hinein im Glauben an das Blut. Da sind wir auf dem Berg des Herrn, da sind wir in der Gegenwart Gottes. Und jetzt nehmen wir das Wort, je nachdem, was der Heilige Geist dir betont. Nehmen wir an, schwierige Kindheit, harten Vater, viel Prügel gekriegt, viel Ungerechtigkeit und all die Folgen, die daraus kommen, Ablehnung, Minderwertigkeit und so weiter. Ja, bekannte Geschichte. Der Heilige Geist führt dich zum Begriff Vater. Und du sagst, oh Vater, nee, damit will ich nichts zu tun haben, habe ich schon einen gehabt, furchtbar, das war schrecklich. Nein, 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 Gott als Vater. Und du nimmst Worte über Gott als Vater. Ich hatte euch schon vorgelegt, Lukas 15, das ist für mich das powervollste Wort, das Offenbarung gibt über das Herz des Vaters. Sobald Buße da ist, sein Herz geht auf und sagt, komm her, mein Junge. Und er liebt uns gesund. Er bringt uns wieder zurecht durch seine Liebe. So, dann nimmst du Worte oder ein Wort über Vater und damit beschäftigst du dich Wochen oder Monate lang. Du kommst auf den Berg des Herrn, du betest Gott an, du bist durch das Blut Jesu im Heiligtum, in der Gegenwart Gottes und dann vielleicht sogar mit aufgeschlagener Bibel, ich weiß nicht, ob du das tust, ich tue das regelmäßig, ich komme mit aufgeschlagener Bibel und zeige mit dem Finger auf den Vers und ich sage Gott, was hier steht. Und ich sage ihm, was er mir gesagt hat, was ich ihm sagen soll. Das Wort muss zurückkommen zu Gott. Wir sprechen es in sein Angesicht. Mit Glauben, mit Gewissheit, mit Zuversicht. Wir sprechen sein Wort. Und wir sagen, du hast gesagt. Ein gutes Beispiel dazu finden wir als ein Muster in Hebräer Kapitel 13. Hebräer 13, Vers 5, da nehme ich jetzt nur den zweiten Teil, weil der Zusammenhang hier ist Geld, Liebe, aber im zweiten Teil sehen wir, das ist ein Prinzip, was unabhängig von diesem speziellen Kontext auch funktioniert. Hebräer 13, 5b. Er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Das ist, was Gott gesagt hat. Interessanterweise ist das aus Josua, das ist Gottes Reden zu Josua. Und hier der Schreiber des Neuen Testamentes, des Hebräerbriefes, nimmt diesen speziellen Wort an Josua und sagt das für uns alle. Das hat Gott zu jedem von uns gesagt. Und Vers 6, jetzt kommt die Antwort. Also Gott hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und niemals aufgeben. So können wir nun zuversichtlich sagen, Gott hat gesprochen, jetzt sprechen wir. Und was sagen wir? Der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was mir ein Mensch tun könnte. Gott spricht und wir sagen nicht, ah, schön, würde ich auch gerne mal erleben, aber leider ist mein Leben ganz anders. Nein, 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 nicht so. Man kann sich in die Depression beten, in die Verzweiflung beten. Ach, hier stehen so tolle Dinge. Ich wünschte, das wäre in meinem Leben endlich auch mal wahr. Vergiss es. So funktioniert es nicht. Sondern du musst mit Gott übereinstimmen. Gott hat gesagt, Gott kann nicht lügen. Und das, was er gesagt hat, gilt auch mir. Und egal, wo ich jetzt stehe, ich werde es erleben, was hier geschrieben steht. Weil bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Wir kommen mit Kühnheit. Wir nehmen Gott beim Wort. Sagen, du hast gesagt. Und weil du es gesagt hast und weil du ein Gott bist, der nicht lügen kann, deswegen, nur deswegen habe ich ein Recht darauf, Recht, das auch zu erleben. Ja? Hör auf mit diesen kleinen pseudodemütigen Gebetchen irgendwie, ja Herr, wenn es dein Wille ist, dann würde ich vielleicht auch mal deine Liebe erleben, aber ich weiß ja, ich verdiene es nicht. Hör auf mit diesem Quatsch. Ja, du bist Kind Gottes, er hat dich erwählt, er wollte dich, er hat einen Preis bezahlt, du gehörst ihm und er sagt, ich will, dass du mein Vaterherz kennenlernst, ich will, dass du durch meine Liebe heil wirst. Jetzt tu du deine Schritte, du erneuerst dein Denken und dann kommst du mit dem Wort und du sprichst, nachdem du durch Anbetung, durch Dankbarkeit einfach diese Gegenwart Gottes da hineinkommst, du sprichst das Wort Gottes in sein Angesicht mit Zuversicht. Das heißt, ich weiß, das gehört mir. Ich weiß, ich werde das erleben. Ich weiß. Und fang an, darüber nachzudenken, wie dein Leben, sagen wir mal jetzt, bleiben wir mal bei diesem Fall, schwere Vaterwunde, tiefe Minderwertigkeit. Wie wird dein Leben sich verändern, wenn du absolut überzeugt bist, Gott ist für mich, Gott ist bei mir, Gott ist meine Stärke. Was können Menschen tun? Jesus sagt, fürchtet doch nicht, die Menschen, die können euch nur umbringen. Mehr können sie nicht tun. Ja, was für ein Trost. Aber Jesus sagt, wer stirbt, wird doch leben, wenn er an ihn glaubt. So das Schlimmste, was Menschen tun können, und meistens tun sie ja nur ein bisschen uns bäh machen oder ein bisschen irgendwie ablehnen oder verspotten oder was können die tun, wenn wir geliebt sind von Gott? Oh, Halleluja, dann lass die doch reden, was die wollen. Das ändert doch nichts an meinem Status, das ändert doch nichts an meiner Innenbefindlichkeit. Meine Innenbefindlichkeit kommt durch das Wort und nicht durch, was Leute denken und sagen und machen mit mir. Ja, neulich war eine Situation, eine Frau eines Leiters und wirklich eine etwas seltsame religiöse Person hat dann gesagt zu der Frau des Leiters, sie wäre nicht geistlich. Und es hat sie so getroffen und die Tränchen kamen. Ich sage, hallo, du lebst und stehst so nicht im Fels mit dem, was andere Leute, die noch religiös verwirrt sind und keinen Plan haben, neubekehrt sind, was die über dich sagen. Du lebst von dem, was Gott über dich sagt. Und wenn Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind, du bist wertgeschätzt und du bist kostbar, dann gilt das. Und dann können andere sagen, der ist ein Schrottkerl, der ist nichts wert. So what? Ich sage, Herr, öffne ihnen die Augen, dass sie verstehen, wie wertvoll ich bin. Erbarme dich über diese blinden Leute. Ich bin doch nicht verletzt. Warum soll ich verletzt sein, nur weil ein Blinder meinen Wert nicht erkennt? Ich bin doch nicht verletzt. Mein Status hat sich doch nicht geändert. Ich ruhe in der Liebe, in der Annahme, in der Bejahung des Vaters. Da können die Leute blöde Kommentare schreiben auf YouTube oder mir blöde Briefe schreiben. Das ändert doch nicht meinen Status. Das ändert auch nicht mein Empfinden. Ich ruhe in der Liebe Gottes, Punkt aus. Und bin nicht beweglich oder bewegbar durch Meinungen von Menschen. Was kann ein Mensch tun, wenn Gott zu mir Ja sagt? Was wollen die denn? Das heißt nicht, ich will nicht offen sein für Kritik. Ja, aber ich rede hier nicht von Kritik, sondern ich rede von Schmähungen, von Kommentaren unter der Gürtellinie und so weiter. Gott schreibt sein machtvolles Wort auf dein Herz, wenn du schreibst. Und das heißt, in seiner Gegenwart mit Glauben sprechen. In seiner Gegenwart mit Glauben sprechen. Gewöhn dir das an. Mit aufgeschlagener Bibel. Komm zu Gott. Zeig mit dem Finger auf den Vers und sag, du, der du nicht lügen kannst, das sagst du über mich. Halleluja. Statt mit feuchten Augen da zu sagen, oh, wie schön wäre das, wenn ich mal ein bisschen davon erleben würde. Aber leider, mein Glaubensleben funktioniert nicht. Ich sage, ja, red nur so weiter. Und du zerstörst mit deinem eigenen Mund dein Glauben. Jakobus sagt, wenn wir unsere Zunge nicht zügeln, dann betrügen wir unser Herz. Also da ist dieses Verständnis, unser Herz ist irgendwie naiv. Unser Herz ist bereit, alles zu glauben. Wenn ich sage, ich kann nichts, ich bin nichts, ich habe nichts, ich werde nichts, ja, davon wird mein Herz gefüllt sein. Und dann natürlich mit diesem Loser-Bewusstsein laufe ich durch die Gegend und erlebe nur Pleiten, Pech und Pannen. Sag ich, siehst du, ich hab's gewusst. Ja? Und deine Erfahrung bestätigt wieder dein negatives Bekenntnis. Hey, so funktioniert's nicht. Wir leben nicht aus Erfahrung, sondern wir leben aus der Wahrheit des Wortes Gottes. Und wir füllen unser Herz. Wir werden unser Herz nicht betrügen. Jakobus sagt, betrügt nicht dein Herz. Wenn du deine Zunge nicht zügelst, wenn du jedes Gefühl in Worte packst, betrügst du dein Herz. Hör auf damit. Füll es mit Wahrheit. Du füllst dein Herz. Entweder mit Wahrheit oder mit Lüge. Und ich weiß nicht, was du machen willst. Ich habe vor vielen, vielen Jahrzehnten beschlossen, ich werde mein Herz prägen mit Wahrheit. Und das ist so viel besser, als was ich vorher hatte. Weil ich weiß, was es heißt, mit einem Loser-Bewusstsein, mit Ablehnung, mit Minderwertigkeit, mit Menschenfurcht zu leben. Ich weiß, wo ich herkomme. Und ich will nie wieder dahin zurück. Weil gesichert sein, geliebt sein, bejaht sein, wertvoll sein, zu fühlen, ist so viel schöner. Halleluja. Und das ist nicht etwas, was Gott vielleicht irgendwann dir schenkt, sondern es hängt davon ab, dass du deine Hausaufgaben machst, dass du das Wort endlich benutzt, wozu es benutzt werden soll. Du schreibst es auf dein Herz. Halleluja. Habt ihr das Prinzip verstanden? Es ist ja nicht kompliziert. Ja? Und wenn wir jetzt Zeit hätten, dann würden wir in Jakobus 1 gehen und würden dort schauen, einfach wie wir eine neue oder die richtige Identität bekommen, die wir ja schon von Gott geschenkt bekommen. Wir wachsen in so eine neue Identität hinein, indem wir hineinschauen in das Wort Gottes und dabei bleiben. Und Jakobus nennt das Wort Gottes mit einem fantastischen Titel das vollkommene Gesetz der Freiheit. Das vollkommene Gesetz der Freiheit. Alles, was du brauchst, ist in diesem Buch enthalten. Dein einziges kleines Problem ist, dass da eine Entfernung von ungefähr 30 Zentimetern ist zwischen dem Buch und deinem Herzen. Das ist dein einziges Problem. Aber wenn du dieses Prinzip verstanden hast, aus der Druckerschwärze soll kraftvolle Erfahrung in meinem Herzen werden. Und das geschieht durch Änderung des Denkens und das geschieht durch Schreiben auf mein Herz. Dann kommt dein Herz in Übereinstimmung mit Gott. Und du bist sicher und viele, viele Macken und komische Verhaltensweisen, die du dir antrainiert hast, um zu überleben, kannst du über Bord werfen, die brauchst du nicht mehr. Du bist geliebt, gesättigt, befreit, wertvoll, befähigt. Halleluja. Und wenn das anfängt, in dir zu leben, dann, egal wie zögerlich und negativ und wenig mutig du bisher warst, wenn du anfängst, das zu glauben, du bist befähigt. Gott kann mit mir etwas machen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Du krempelst die Ärmel hoch und sagst, okay, wo steht das Klavier? Ja? Und du fängst an, ein aktives Leben zu führen, des Dienens, des Segens. Und du fängst an zu verstehen, okay, das ist, was Jesus sagt. Ströme lebendigen Wassers von deinem Leib sollen fließen. Aber solange du der Loser bist, der nichts hat, der nichts kann, der nichts wird, da werden keine Ströme fließen. Da bist du das bemitleidenswerte Opfer und die ganze Gemeinde kommt vorbei und streichelt dir, ach du Armer. Aber das nützt dir alles nichts. Was du brauchst, ist Begegnung mit der Liebe Gottes, die dein Herz transformiert und in dir das wirkt. Es geht um Gott. Ich sehe auf ihn, ich erfreue ihn, ich diene ihm, ich lebe von seiner Liebe. Und der Heilige Geist, früher oder später, je nachdem, wie verhärtet dein Herz ist durch den Betrug der Sünde, aber früher oder später, das Wort wird sich durchsetzen. Das Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Du sagst, oh, ich habe so ein hartes Herz, bei mir geht nichts. Ja, lass den Hammer ran. Hör auf zu jammern und zu klagen. Ja, ich empfinde nichts. Die anderen sagen, boah, war starke Gegenwart Gottes. Bei mir tut sich gar nichts. Ich glaube, ich bin noch gar nicht richtig errettet oder ich muss noch mal Buße tun oder irgendwas. Hör auf mit dem Zeug. Es ist einfach nur der Beweis, dass du deine Hausaufgaben noch nicht gemacht hast. Es ist einfach der Beweis, du hast den Hammer noch nicht rangelassen. Oh, mein Herz ist hart wie Stein. Okay, dein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Hol den Hammer raus und hau drauf. Ja? Und es ist wie ein Feuer. Alles, was brennbar ist, wird abgefackelt. Und die Steine und die Klötze, die Betonklötze, die werden zerbröselt durch den Hammer. Und aus deinem harten, unfruchtbaren Herzen wird ein wunderbarer, produktiver Humusboden, auf dem das Wort wachsen kann und Frucht bringen kann. Halleluja. Das ist, was Jesus beschrieben hat in dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld oder wir sagen das Gleichnis vom Sämann. Ich habe gerade vor wenigen Wochen mein Buch beendet zu diesem Thema. Im März kommt es raus, das empfehle ich schon mal. Ein sehr, sehr gutes Buch. Nicht, weil ich das geschrieben habe, sondern weil es diese Wahrheiten, was ist der Zusammenhang zwischen Herz und Wort, beleuchtet auf eine, wie ich finde, sehr brauchbare, praktische Art und Weise. So Ende März oder vielleicht schon ein bisschen eher wird dieses Buch herauskommen. Und der Untertitel heißt, wie wir Frucht bringen für Jesus. Das ist, wozu wir da sind. Wir sind gerufen, Frucht zu bringen. Das ist Frucht in unserem Wesen, die Frucht des Geistes, aber auch Segenströme für andere. Wir sind nicht länger Teil des Problems, wir sind Teil von Gottes Antwort. Halleluja. Oh, die sind aber schnell, die Jungs hier, meine Güte. Genau, da kannst du schon sehen. Wow, Mann, ihr seid aber auf Zack hier. Man redet und schon passiert es. Das ist ja magisch schon. Halleluja. Halleluja. Lass uns das noch ein bisschen vom Wort untermauern. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Sprüche Kapitel 2, das hatten wir schon mal angeschaut, den letzten Teil, und haben dort gesehen, diesen gewaltigen Segen. Besonnenheit wacht über dir, um dir zu helfen, gesunde, heilsame, konstruktive Entscheidungen zu treffen. Jetzt lass uns einmal vorne anfangen. Und wer diesen Text schon kennt, dem ist schon aufgefallen, er hat eine sehr interessante Struktur. Dreimal wenn. Wenn du, dreimal, wenn du, wenn du, wenn du, dann er. So, siehst du, die Initiative liegt jetzt bei uns. Manche Leute sagen, ja, ich weiß nicht, Gott tut nichts in meinem Leben. Okay, warte nicht, dass Gott was tut, er wartet darauf, dass du was tust. Es geht nicht darauf, jetzt passiv abzuwarten, vielleicht werde ich ja auch mal gesegnet, vielleicht werde ich irgendwann verändert, vielleicht werde ich sogar frei. Nein, du tust jetzt, was Gott dir geboten hat. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst. Siehst du? Hast du schon religiöse Leute getroffen, die willst du ermutigen und sagen, du bist wertvoll in Gottes Augen. Nein, nein, ich bin nichts, ich bin gar nichts, ich bin ein elender Wurm, ich krieche hier im Staub. Und die nennen das noch Demut. Es fängt auch mit D an, aber heißt Dummheit, nicht Demut. Das ist totale Dummheit. Wenn Gott sagt, ich habe euch teuer erkauft, dann darf ich wohl sagen oder daraus den Schluss ziehen, dass ich wertvoll bin, oder? Ja. Und je höher der Preis einer Ware ist, umso wertvoller ist sie. Das versteht doch jede Hausfrau. Ja? Und der höchste Preis, der überhaupt zahlbar war, wurde für mich bezahlt. Das Blut Jesu. Ich bin teuer erkauft, sagt das Wort Gottes. So, wie kann ich davon reden, ich bin nichts, ich bin wertlos. Du bist kostbar. Und manche Leute haben Angst, diese Wahrheit zu nah an ihr Herz zu lassen, weil dann könnten sie stolz werden. Auf was willst du denn da stolz werden, wenn Gott mich anschaut, mich kaputten Hippie, Drogentyp und Verrückten und Ausgeflippten und Schmutzigen und sagt, du bist wertvoll. Auf was will ich denn da stolz sein? Das muss doch wohl mit ihm zusammenhängen und nicht mit mir. Gott ist Gott und wenn er sagt, du bist wertvoll, dann bist du wertvoll. Nicht, weil du Abitur hast oder weil du dies und jenes gemacht hast. Du bist wertvoll, weil du für ihn wertvoll bist. Das hat was mit seinem Herzen zu tun. Das hat mit dir nichts zu tun. Und deswegen kannst du in aller Demut sagen, ja, ich bin wertvoll. Halleluja. Hör auf mit diesen religiösen Barrieren. Oh, ich könnte stolz werden. Gott hat Mittel und Wege, dich zu bewahren, dass du nicht stolz wirst. Ja? Vielleicht morgen kommen wir noch ein bisschen über Gemeinschaft, Furcht des Herrn und Gemeinschaft und der Dienst der Ermahnung. Gleich reden wir darüber noch. Mal schauen. Ja? Das sind liebe Brüder und Schwestern, die bewahren dich davor, dass du abgehst wie ein Heißluftballon. Und die werden dich erden aus lauter Liebe. Halleluja. Das nennt man Gemeinde. Also die Worte annehmen. Nicht sagen, ach nein, nein, das ist zu gut. Das kann man von mir nicht sagen. Die Worte annehmen. Wie viele Christen, die kämpfen gegen Gewohnheitssünden, haben noch nie Römer 6 angenommen. Du bist mit Christus gekreuzigt. Für was? Damit du los bist von der Sünde. Und sie sagen sich, ja, was muss passieren? Was muss ich machen, bis ich das auch sagen kann? Du wirst keine Antwort auf diese Frage finden, weil diese Frage verkehrt ist. Wenn Gott sagt, du bist mit Christus zusammen gekreuzigt, dann ist das keine Verheißung, das ist eine Beschreibung, was Gott mit dir getan hat. Und da kann dein Verstand Purzelbäume schlagen. Ja, wie geht das denn? Vor 2000 Jahren ist Jesus gestorben. Wie soll ich denn mit ihm gekreuzigt sein? Auf diese Frage deines Verstandes wirst du niemals eine Antwort finden. Aber du kannst sagen, Gott ist Gott, Gottes Wort ist wahr. Wenn Gottes Wort sagt, ich bin zusammen mit Christus gekreuzigt, dann bin ich zusammen mit Christus gekreuzigt. Punkt. Und das ist die Basis für Sieg über Sünde. Und in vielen Gemeinden wird Römer 6 nicht mehr gelehrt. Und die Leute versuchen mit Willenskraft aus ihren Lieblingssünden rauszukommen und erleben da schreckliche Niederlagen. Und das Beste, was sie schaffen, ist Römer 7, das Boten. Sehr, sehr viel. Ja. Glaubt an mich. Bleibt in mir. Kommt zu mir. Das sind alles Gebote. Er gibt uns Gebote, haufenweise. Wir sollen vergeben, und zwar immer wieder, jedem Einzelnen, der uns wehgetan hat, und so weiter und so weiter. So viele Gebote. Und wenn wir diese Gebote bei uns bewahren, wenn wir belehrbar sind, sodass du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz zur Klugheit neigst, das heißt, dich nicht selber für klug hältst, sondern sagst, da ist die Klugheit, und jetzt neige ich mein Herz dazu. Ja, wenn du um Verstand betest, so, wieso muss ich beten, ich habe Abitur. Ja, mach nur so weiter in deinem Stolz, in deiner Arroganz. Ja. Wenn du um Verstand betest und um Einsicht flehst, wer fleht um Einsicht? Wer weiß, dass er, der weiß, dass er keine hat, der fleht um Einsicht. Wenn du sagst, wieso, ich bin reich, ich brauche nichts, ich habe alles, ich habe sogar einen Doktortitel, ja, mach so weiter. Aber wir wollen demütig sein und wollen sagen, wir brauchen Gott. Wir haben keine Einsicht, wir haben keinen wirklichen Verstand. Jetzt kommt was Interessantes. Wenn du sie suchst, also Verstand und Einsicht, wenn du sie suchst wie Silber, nach ihr forscht wie nach Schätzen. Das ist der Lebensstil im Worte Gottes. Graben, forschen, investieren, dranbleiben, tiefer gehen, den Text untersuchen, unter der Führung des Heiligen Geistes Paralleltexte finden. Ja, in deiner Bibel sind auch Paralleltexte, manche sind sehr brauchbar, manche nicht so, aber der Heilige Geist hat seine eigenen Parallelstellen. Du siehst eine Schriftstelle und auf einmal, weil du verbunden bist mit ihm, kommt eine andere Schriftstelle in den Sinn und auf einmal macht das Ganze so viel Licht. Die Bibel erklärt die Bibel. Manche Leute wollen lernen, indem sie alle möglichen Bibelkommentare sich angucken. Aber ich sage, die besten Bibelkommentare sind die Einflüsterungen des Heiligen Geistes. Das sind die besten Bibelkommentare. Ja. Und viele Leute sind mit Bibelkommentaren schon in die Irre gegangen, weil sie irgendwie da unten denken, die Fußnoten, das ist auch inspiriertes Wort Gottes. Wie viele Leute gibt es, die glauben an eine Entrückung vor der Trübsal? Wie viele Leute glauben, dass es keine Geistestaufe gibt, dass Sprachenreden nicht mehr wichtig sind? Wo haben sie das her? Aus den Fußnoten von ihrer Scofield-Bibel. Da haben sie das her. Aber nicht, weil sie das im Text gesehen haben. Das ist das Raffinierte. Da werden theologische Ansichten verpackt in die Fußnoten. Und dann sagen die Leute, ich habe es in meiner Bibel gelesen. Nein, gar nichts hast du gelesen. Du hast nur die Kommentare von Herrn MacArthur gelesen. Du hast nicht die Bibel gelesen, sondern du hast die Kommentare genommen und hast die auf dieselbe Ebene wie das Wort Gottes gestellt. Aber egal, ob du MacArthur-Fan bist oder nicht, du musst die Worte an der Schrift messen, alle Worte, auch übrigens das, was du hier von mir hörst. Du musst alles prüfen. Ich rufe dich auf, sei extrem kritisch. Nur weil ich mit ein bisschen Begeisterung das erzähle, musst du das nicht abnehmen. Du musst sagen, ja, schön und gut, aber jetzt will ich das in meiner Bibel zu Hause sehen. Und wenn du etwas, was ich hier erzähle, nicht in deiner Bibel findest, bitte, 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 nimm es nicht an. Und schreib mir eine Mail und ich werde überprüfen, was du zu sagen hast. Und wenn es nötig ist, dann werde ich meine Theologie ändern. Wie die Leute von Beröa, die haben Paulus gehört. Wow, das war powerful. Der Apostel, ja, der Mann des Wortes. Ja. Und dann haben sie gesagt, boah, was für eine Salbung. Und uns ging so gut, der Himmel ging auf, wir waren so erfrischt und so gesegnet. Das muss von Gott sein. Haben sie das gemacht? Nein. Sie haben sich das alles angehört und dann was? Sie gingen nach Hause und forschten in den Schriften, ob es sich so verhielte. Und erst dann haben sie endgültig gesagt, das kaufen wir, das nehmen wir. Und das musst du machen mit meiner Lehre, mit jeder anderen Lehre, mit jedem Bibelfilm, mit jedem Kommentar, mit jedem Buch, mit jedem YouTube-Video. Du musst es prüfen an der Schrift und nicht, wie gut es sich anfühlt oder ob tausende andere das auch glauben. Das ist kein Kriterium. Wie viele Leute glauben an die Entrückung vor der Trübsal? Ich sage, zeig es mir in der Schrift. Es ist nicht in der Schrift. Ich habe es auch geglaubt. Warum? Weil Leute, denen ich vertraut habe, haben mir das erzählt. Das ist so. Ich habe es nie geforscht in der Schrift. Und als ich anfing, Fragen zu stellen und zu schauen in der Bibel, habe ich gesehen, es gibt eine Wiederkunft Jesu. Nicht zwei, eine. Es gibt eine Wiederkunft Jesu. Und bei dieser Wiederkunft findet die Entrückung und die Verwandlung der Gläubigen statt. Punkt, fertig, aus. Es gibt keine einzige Schriftstelle, die von einem heimlichen, verborgenen Wiederkommen Jesu für die Gemeinde spricht. Das gibt es nicht. Das ist ein Mythos. Und ein Mythos hält sich so lange, bis die Leute anfangen, in der Schrift selber zu forschen. Das ist nur eine kleine Provokation, weil einige von euch glauben an die Entrückung vor der Trübsal. Und ich werde jetzt nicht Zeit nehmen, das auseinanderzunehmen. Aber du kannst selber die Bibel studieren und du kannst mir auch gerne per E-Mail Schriftstellen zeigen, die von einer heimlichen Wiederkunft Jesu finden. Aber ich sage dir schon, du kannst suchen, wie du willst. Das gibt es nicht im Neuen Testament. Okay, Seitenthema. Wo sind wir? Forschen, suchen wie Silber, forschen wie nach Schätzen. Ich habe mich damit beschäftigt, wie man früher Silber gesucht hat. Ich habe gedacht, ja, die haben ein bisschen in der Erde gegraben und dann finden die da so eine 1,50 Meter große Silberader und dann waren die alle ganz reich. Weißt du, wie groß die Silberadern waren im Erzgebirge? Wenn es gut kam, fingerdick. Und was haben die für Arbeit sich gemacht? Das ganze Geröll daraus, ganze Berge findest du heute noch im Erzgebirge, die gar keine echten Berge sind, sondern einfach nur Schutthaufen. Es ist alles nur Zeug, was sie aus der Erde geholt haben. Also mit anderen Worten, viel Mühe gemacht. Oder nehmen wir ein anderes Bild. Ja? Forschen wie nach Schätzen. Stell dir vor, du hast einen Garten, Grundstück. Und aus zuverlässiger Quelle weißt du, dass irgendwo auf deinem Grundstück ein Riesengoldschatz verborgen ist. Und nehmen wir an, was leider nicht der Fall ist, wir hätten Gesetze, dass ein Schatz auf deinem Grund und Boden, wenn du den findest, der gehört dir. Ist aber nicht so. Aber nehmen wir mal an, ja? Du weißt aus zuverlässiger Quelle, ein Schatz ist auf deinem Grundstück. Und wenn du ihn findest, gehört er dir. Was machst du? Ach, das ist interessant. Das nächste Mal, wenn ich in den Garten gehe, dann hebe ich auch ein Salatblatt hoch und vielleicht finde ich ja den Schatz. Ist es das, was du machst? Nein. Du kaufst einen Bagger. Und wenn du kein Geld hast für einen Bagger, dann nimmst du einen Kredit auf und sagst, ist mir egal, was der Bagger kostet, wenn ich einen Schatz gefunden habe, kaufe ich gleich die ganze Baufirma. Ja? Du nimmst einen Bagger und du baggerst dein ganzes Grundstück um. Du bist gründlich. Du investierst Mühe und Zeit. Nicht mit einem Salatblatt, sondern richtig forschen, graben, sagen, dieser Schatz ist mein, ich muss ihn nur noch finden. Und hier ist mein Bagger und ich bagger hier alles um. Ja, das würdest du tun. Und in diesem Buch sind Schätze verborgen. Und du sollst forschen wie nach Schätzen. So siehst du dreimal wenn, Hingabe an das Wort, Hingabe an die Gebote Gottes, demütig sein, um Verstand und um Einsicht flehen, forschen, investieren, graben, suchen. Und dann kommt 5, so wirst du, oder andere Übersetzer sagen, dann erst, wenn du diese drei Bedingungen erfüllt hast, dann erst wirst du die Furcht des Herrn verstehen. Was bedeutet das? Ich habe in der ersten Einheit versucht zu definieren, was Furcht des Herrn ist. Wenn du mitgeschrieben hast, sagst du, ah, ich habe es jetzt verstanden. Nein. Du hast eine Theorie über die Furcht des Herrn verstanden. Eine Beschreibung, aber du hast nicht die Furcht des Herrn gefunden. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. So, davon ist die Rede. Du bekommst die Furcht des Herrn. Und dann, und das habe ich auch schon unter den Segnungen beschrieben, wenn du die Furcht des Herrn hast, dann fängt Erkenntnis Gottes an. Vorher nicht. Vorher fangen Gedanken über Gott an, Theorien, Kochbücher, Rezepte, aber nichts zum Genießen, nichts zum Leben, nichts zum Essen, nichts zum Starkwerden. Erst kommt die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Solange keine Furcht des Herrn da ist, gibt es keine Erkenntnis Gottes. Und das ist der Grund, warum so viele aus dem Verstand sich Ideen machen über wie Demut aussieht und kommen zu den verrücktesten religiösen Konstrukten, die mit der Demut, die in der Bibel beschrieben wird, die uns gezeigt wird, im Wesen Jesu überhaupt nichts zu tun haben. Man denkt irgendwie eine verklemmte Bescheidenheit, das wäre Demut. Ich bin in meinem Haus gewesen, so, die waren so demütig, die haben um Entschuldigung gebeten, wenn sie mal wollten, dass ich ihnen die Zuckerdose rüberreiche. So demütig waren die. Da kriegst du keine Luft in so einem Haus. Da denkst du, oh Hilfe, ich muss hier raus. Das ist ja so eine beklemmende Atmosphäre. Die fühlen sich schuldig, nur weil sie mich um die Zuckerdose bitten. Hilfe! Das ist nicht normal, das ist total krank. Die Demut müssen wir sehen. Und wenn wir die Demut Christi sehen, dann schätzen wir sie. Und wenn wir sie schätzen und bewundern und anschauen und ihn dafür preisen in unserem Herzen, wie seine Demut aussieht, seine Abhängigkeit vom Vater, seine Kühnheit, die aus dem Bewusstsein kommt, ich tue ja nicht mein Ding, ich tue das, was er mir geboten hat. Ja. Wenn du diese Demut siehst, dann fängt diese Demut an, in dir zu wachsen. Was du nicht siehst und schätzt, wird niemals in dir Gestalt gewinnen. Und das ist unser großes Problem. Wir haben Theorien über Gott und kennen sein Wesen so wenig. Und deswegen haben wir so viel falsche Liebe, falsche Demut und all das ganze Durcheinander, was aus dem alles rauskommt. Aber durch den Heiligen Geist können wir Jesus sehen, Johannes 17, 24, in seiner Herrlichkeit. Durch den Heiligen. Das heißt, sein Wesen, sein Charakter, seine Größe, seine Macht, seine wunderbaren Absichten, das sollen wir sehen im Geist. Das Evangelium redet davon, dass Blinden die Augen aufgetan werden. Wir sind alle blind. Aber der Heilige Geist tut uns die Augen auf und zeigt uns die Schönheit von Jesus. Jesaja 33, glaube 17, deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit und werden sehen ein weithin offenes Land, Freiheit. Jesus sehen ist Freiheit. Wir müssen ihn sehen. Wann hast du letztes Mal gebetet? Hey, ich will bei dir sein, zeige mir deine Herrlichkeit. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Von nichts kommt nichts. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, sagt Jakobus. So, wenn Jesus will, dass ich seine Herrlichkeit sehe, dann kann ich doch gewiss sein, wenn ich jetzt darum bitte und mich danach ausstrecke, ich werde anfangen, sie zu sehen. Und das wird alles verändern. Das wird alles verändern. Das wird die ganze Art und Weise, wie wir unser Christsein verstehen und leben und wie wir Gemeinde verstehen und leben, komplett ändern, wenn wir durch den Heiligen Geist Jesus sehen in seiner Herrlichkeit, in seiner Demut, in seinem Hass auf das Böse, in seinem Eifer für das Gute. Diese Realitäten, die müssen durch den Heiligen Geist in uns leben. Sonst bleibt es alles nur Theorie und behaftet mit lauter Missverständnisse. Also die Erkenntnis Gottes kommt nach der Furcht des Herrn. Erst kommt die Furcht des Herrn und daraus kommt dann die Erkenntnis Gottes. Halleluja. So, das ist der Weg Gottes, wie wir wachsen in der Furcht des Herrn. Hingabe an das Wort Gottes. Ganz, ganz, ganz praktisch. Nicht theoretisch, praktisch. Ich weiß, als Neubekehrter zum Beispiel, ich habe solche Dinge erlebt, wie der Herr sagte zu mir ganz deutlich in meinem Herzen, jetzt nimm dir mal 5 Minuten Zeit und sei dankbar für deine Eltern. Ich war erschlagen. Ich dachte, boah, was 5 Minuten, das ist ja eine Ewigkeit. Dankbar sein für meine Eltern, für was soll ich da dankbar sein? Ich habe gelitten, ich war abgelehnt, ich habe das und das. Und jetzt soll ich dankbar sein und das auch noch 5 Minuten, wer hält denn das aus? Seid reichlich dankbar. Und dann bin ich erst auf den Trichter gekommen, die haben ihr halbes Leben gegeben, um mich großzuziehen. Die haben Hunderttausende von Mark ausgegeben, um mich halbwegs jedenfalls zentimetermäßig erwachsen werden zu lassen. Warum haben die das alles gemacht? Hätten die das machen können. Dann sagt man, wir haben keine Kinder, wir fahren nach Gran Canaria, wir machen uns ein schönes Leben. Die haben geopfert für mich. Wie gut oder schlecht sie Eltern waren, ist nicht das Thema. Aber sie wollten es gut machen und sie haben viel, viel Geld investiert in mich. Da kann man ja mal dankbar sein. Seid reichlich dankbar. Ja. Und wir kommen mit unserem Wehwehchen, ja, aber ich habe das erlebt und ich wurde missbraucht und dies und das und jenes und so weiter. Okay, aber jetzt hast du einen Heiler. Hör doch auf, irgendwie deine Wunden zu lecken und zu sagen, oh, weißt du, ich wurde missbraucht. Hey, wir wurden alle missbraucht. Das ist jetzt richtig populär geworden. Wir sind alle verletzt. Ja, das Leben ist hart und die Menschen sind alle keine Heilige gewesen. Und du wurdest verletzt und du hast auch viel verletzt. Aber jetzt haben wir einen Heiler, Halleluja. Und wir können heile werden und müssen nicht unsere Wehwehchen rumtragen wie so eine Monstranz. Weißt du, ich bin verletzt worden. Ja, dann werde geheilt, der Heiler ist da. lass dich heilen durch die Liebe Gottes, durch die Kraft des Heiligen Geistes, der sein Wort in dir real macht. Halleluja. So, das ist der Weg zur Furcht des Herrn, die Hingabe an das geschriebene Wort Gottes mit der Hilfe des Heiligen Geistes und ein Lebensstil des Forschens, Fragens, Flehens, Betens, offen sein, belehrbar sein und nicht festhalten an religiösen Klischees, nicht festhalten, sondern auf der Grundlage des Wortes alles genau anschauen, was meint der Herr wirklich, was hat er dort gesagt. Und so kommt die Furcht des Herrn in unser Leben. Und so kommt Erkenntnis Gottes. Und Erkenntnis Gottes ist immer identisch mit Zunahme von Reife. Du kannst nicht Gott erkennen, ohne gleichzeitig in Reife zu kommen. Das ist unmöglich. Das ist meine letzte Schriftstelle jetzt, die ich euch dazu bringe. Lass uns noch zu 2. Petrus gehen. 2. Petrus Kapitel 3, letzter Vers. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Wachst in der Gnade und in der Erkenntnis. Wenn du nur diesen Vers hättest, du würdest denken, okay, Petrus fordert uns auf, in zwei Dingen zu wachsen, in der Gnade und in der Erkenntnis. Nein, das ist nicht, was er meint. Es gibt viele Schriftstellen, und das ist eine davon, wo das Zweite das Erste erklärt. Wir wachsen in der Gnade, das heißt, unsere Fähigkeit, uns übernatürlich beschenken, ausstatten zu lassen, nimmt zu. Das ist Wachsen in der Gnade. Ja? Unsere Fähigkeit, uns beschenken zu lassen, das Maß des Segens Gottes für uns und durch uns vor allen Dingen, soll zunehmen. Und wie? Durch mehr Erkenntnis von Jesus. Lass uns zu Kapitel 1 gehen, im selben Brief, und da siehst du das. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Also wie kommt mehr Gnade? In der Erkenntnis Gottes. Das ist genau das, was ich eben gesagt habe. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 13, zweiter Teil, seid nüchtern, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Wie kommt mehr Gnade in mein Leben? Durch Offenbarung seines Wesens, indem er mir durch den Geist klar gemacht wird, vor Augen gemalt wird und ich anfange, ihn in seiner Herrlichkeit und in seiner Schönheit, in seiner Güte, in seinem Wohlwollen, in seiner Liebe für das Gute, in seinem Hass auf das Böse, in seiner Güte und Strenge sehe. Nicht davon höre, nicht predigten, sondern die Predigt ist nur ein Appetitmacher, dass er sagt, okay, offensichtlich gibt es mehr davon, als ich bis jetzt gedacht habe. Ich gehe jetzt rein, ich nehme den Spaten, ich nehme den Bagger, ich grabe jetzt, ich forsche jetzt, ich gehe da hinein. Ich will mehr von Jesus. Und das heißt nicht mehr Geld, sondern das heißt mehr Demut, mehr Dienstbereitschaft, mehr Hingabe, mehr Opferbereitschaft, mehr Kühnheit, mehr Entschiedenheit, mehr Autorität. Halleluja, was ist Autorität? Ein wunderbarer Satz, den ich gelernt habe von Menno Simons. Kennst du Menno Simons? Das war der Gründer der Mennoniten. Daher heißen die so. Und er hat einen Satz geprägt. Geistliche Autorität ist nicht dazu da, die Unwilligen willig zu machen. Geistliche Autorität ist dazu da, die Willigen zu leiten. Wow, was für ein Satz. Viele versuchen mit der Peitsche, die Unwilligen willig zu machen. Ich sage, lass das sein, das funktioniert nicht. Kann jemand hier Plattdeutsch? Lotter ziehen! Lass das sein, das funktioniert nicht. Sondern die Willigen zu leiten auf die grünen Auen des Wortes. So verstehe ich meinen Dienst. Nicht die Unwilligen zu schlagen, sondern die Willigen zu leiten. Halleluja. Herr, wir danken dir für dein kostbares Wort, das so ein machtvolles Werk in uns tun will und auch tun kann, Wir danken dir, da ist keine Sündenkette zu stark, da ist kein Herz zu verhärtet, da ist keine Situation zu verfahren, da ist kein Leben zu verletzt und zu zerstört, als dass du es nicht heilen könntest, aufbauen könntest, freisetzen könntest und bauen könntest und zum Segen setzen könntest für dein Reich. Danke für deine machtvolle Gnade. Danke für diese Ermutigung und diese Mahnung, tiefer zu gehen in deinem Wort. Dich zu suchen, dich zu finden, die Furcht des Herrn zu bekommen und dann dich zu erkennen. Danke für diesen einfachen Weg, den jeder von uns, unabhängig von seinen Voraussetzungen, unabhängig von seinem Intelligenzquotienten oder Bildungsstand gehen kann. Danke, Herr, dass wir nach dir fragen können, dass wir unser Herz bringen können, dass du unser Herz prägst durch die Kraft deines machtvollen, schöpferischen Wortes. Dasselbe Wort, das in der Finsternis Licht gebot und Licht kam hervor. Dieses selbe Wort bringt auch Licht in unser Herzen. Und es kommt Erkenntnis deines Wesens, deiner Schönheit, deiner Herrlichkeit, deiner Güte, deiner Freundlichkeit, deiner Geduld mit uns. Danke, dass für uns alle die Tür aufsteht, zu wachsen in der Furcht des Herrn und stark zu werden in der Erkenntnis deines wunderbaren Wesens. Und als Resultat davon in einigen paar Jahren fängt an, Frucht zu entstehen, fangen an, neue Dienste zu entstehen, fangen Menschen an, eine himmlische Berufung zu hören und steigen in ihre Dienste hinein und sie erleben Wunder der Versorgung und wo Türen aufgehen, die niemals aufgegangen wären ohne deine Gnade und Dienste entstehen. Und ich danke dir für die vielen, vielen Dienste, die hier sind. Und ich danke dir für viele, viele Menschen, die getroffen sind von deinem Wort und die sagen, das werde ich tun, das werde ich machen, das wird jetzt mein Leben beschreiben. Ich bin ein Schatzsucher, ich bin ein Forscher, einer, der gräbt, der sucht, der fleißig ist, der investiert. Ich mache die Glotze aus und mache die Bibel auf und suche den Heiligen Geist. Und ich werde hineingehen und hineingeführt werden in all diese Schätze. Und nach ein paar Jahren wird Frucht hervorkommen und ich werde ein Segen sein für manche andere. Ob das in Gesprächen ist, in persönlicher Seelsorge, in Beratung oder öffentlich, das ist sowas von egal. Aber du willst, dass Ströme lebendigen Wassers von uns fließen und wir nicht länger Problemfälle sind, die gehätschelt und getätschelt und getröstet werden müssen und getragen werden müssen, sondern du willst aus den Verletzten Helden machen, so wie David, der diese kaputten Leute um sich hatte, verletzt, in Not, in Schulden, bitteren Herzens. Und auf dem Mann der Gnade, auf David, ruhte die Gnade, in diese kaputten Leute zu investieren. Und das wurden seine Helden. Und dasselbe willst du auch heute tun. Das willst du in dieser Gemeinde tun und in vielen, vielen anderen Gemeinden. Und wir danken dir, dass du aus Lazaretten mächtige Armeen machst, die Land einnehmen für deinen Namen, die dir Ehre bringen und viele Beute machen. Und ich danke dir für die Kraft deines Wortes, das heilt und befähigt, Eroberungszüge zu machen in deinem Namen für dein Reich. Halleluja. Danke, Herr. Amen.